weil die sich widersprechen. Also man kann nicht ideografisch vorgehen, man kann den, also das, die Eigenheit einer Sache herausfinden wollen, also generelle.
Also, ich wollte nochmal direkt
passen. Aber Heidi und dann Andres
und gleich. Generelle und nicht auf der anderen Seite auf generelle Ergebnisse auswollen, nicht? Das Genos spricht sich, widerspricht sich bei Aristoteles dem Idios. Ja, das ist doch ganz einfach. Das logische Widerspruch. Also ich meine, man muss sich beschränken. Entweder das eine oder das andere.
Also ich denke, man müsste ja wenigstens dann mit einbauen, wer also von den Versuchspersonen reagiert, eher auf der physiologischen Ebene. Gibt es da wirklich Unterschiede auch, jetzt sagen wir mal, die man vielleicht mit verschiedenen anderen Variablen noch erfassen könnte? Also das müsste, denke ich, zumindest mit eingebaut werden. Es gibt das ein Brei. Also,
Andres ist erst mal ein bisschen. Genau, so. Also, erstmal, was ich gut finde, ist der prozesshafte Charakter des Ganzen, weil Astronomie beschreibt Prozesse. Das ist mal wieder meine These, die ich einfach auch mal so aufstelle, was vielleicht auch Neues in astronomischer Forschung. Und das finde ich gut dran, dass eben auch ein Prozess irgendwo abgebildet wird und erlebbar gemacht wird. Da finde ich auch gut diese Kombination aus synthetischem und analogem Hören. Also auf der einen Seite rechte Gehirnhälfte ganzheitlich, wie das Ding als Ganzes auf dich gewirkt. Und dann so linke Gehirnhälfte, ah ja, bei Minute 13, Sekunde 24, das und das genau passiert. Das ist sicherlich auch etwas, was Neues und nicht so häufig zu beobachten ist, auch in psychologischen Designs nicht. Und dann kam noch so eine Idee, das könnte man auch unter dem Gestaltaspekt sehen, das Ganze, weil das Horoskop ist eine Gestalt irgendwo. Ja? Also es gibt ja dieses Konzept von Gestaltung, weil ich weiß, von der guten Gestalt und dass da eine ganzheitliche Wahrnehmung da ist. Und ich denke, da passiert auch so etwas beim Hören einer Horoskopvertonung. Das Problem ist ja auch, das Ding in seiner Komplexität zu erfassen. Das ist ja auch das Problem in der astrologischen Forschung. Wir haben viele Einzelfaktoren, eine Fülle von Kombinationsmöglichkeiten. Und diese Komplexität ist nach meiner Meinung das, woran auch die Forschung ein Stück weit auch hängt und scheitert. Dass wir da noch ein Problem mit haben. Also ich denke mal, was jetzt hier dieses Projekt angeht, was ich auch sehr ansprechend finde, ich würde es erstmal als was Exploratives ansehen. Ich würde erstmal diese Daten mal jetzt sammeln. Ich würde noch gar nicht mal sagen, ich gehe mit einer festen Hypothese dran. Ich würde es erstmal machen mit 100 Leuten nochmal auswerten und 50 Leuten, weiß wie viel sie hatten. Und da mal gucken, weil oft ist es so, wenn man sowas mal macht, kommt man auf ganz andere Ideen, vielleicht auch erst recht auf Fragestellungen. Wenn die Fragebögen ausfällt, hoppla, da war ja das und das jetzt da, sind ja die und die Dinge fallen mir auf. Und daraus gehen könnte man vielleicht auch, wenn das jetzt Anliegen sein sollte, astrologische Hypothesen generieren und da auch dann genauer forschen. Ne? Also explorativ vom Allgemeinen, erstmal gucken, was fällt mir auf und daraus dann einschränken. Ne? Ich denke, es war viel zu früh jetzt schon ganz klar irgendwo zu sagen, so, wir nehmen nur das an. Dann löst sich dieser Widerspruch auch dort ein bisschen auf, der hier so.
Explorative Phase, genau.
Ja, wenn das so ist, eine explorative Phase, dann kann man das zur Kenntnis nehmen, aber da können wir schlecht etwas Sinnvolles dazu sagen. Ich finde diesen Gedanken sehr gut und sehr interessant, die Schwierigkeiten der verbalen Deutung auf musikalischem Weg zum Gehen zu versuchen. Nur ich habe den Eindruck, dass genau dieselben Schwierigkeiten dabei hier auftauchen, dass das genau das Problem ist. Und vielleicht ist es möglich, mit einem völlig unstrukturierten Forschungsansatz oder der irgendwie so den Eindruck macht für Menschen, die es etwas mehr strukturieren möchten und etwas logischer haben möchten, trotzdem etwas Sinnvolles zu finden. Aber vom jetzigen Standpunkt aus kann ich mir nicht vorstellen, wenn etwas gefunden wird, dass es überhaupt sinnvoll ist. Ja? Das ist meine Antwort auf diese Situation. Aber ich wollte eigentlich nur zu der Diskussion beitragen und nicht dem Forscher und Künstler sagen, er soll irgendwas anders machen. Das ist nur eine
Frage. Aber das ist eine Frage, was soll denn Sinnvolles gefunden werden? Wenn wir doch noch gar nicht wissen.
Ja, nein.
Ich frage überhaupt, ob überhaupt was Sinnvolles gefunden werden muss.
Ja, dann weiß ich, was zu forschen.
Die Frage ist dann, was definiere ich vorher als sinnvoll? Da habe ich ja schon eine Richtung festgelegt. Also entweder ich weiß schon, dass ich irgendwo hin will, oder ich weiß noch nicht, wohin ich will, aber dann lasse ich mich auch gefälligst überraschen bei meinem Forschungsansatz. Und hier wissen wir noch gar nicht, was jemals herauskommen wird.
Ja, das ist
der Weg muss erstmal gegangen werden, weil er ist noch nie gegangen worden auf diese Art und Weise.
Eben, das ist was ganz Neues.
Frieda.
Ich will nochmal auf die Frage von Frau Kunzmann kommen. Was ist denn jetzt eigentlich das Horoskop sozusagen ganz elementar? Und ich würde es so ausdrücken, wie ich es Ihnen gegenüber auch schon gesagt habe, es ist der tiefenpsychisch-metaphysische Seelenwesenskern des Menschen, das symbolische, komplexe Bild davor. Und die Schwierigkeiten der Astrologieforschung bisher, jetzt gerade auch mit dem Thema Ideographik und Nomothetik bezogen, sehe ich daran, dass Astrologie ja ständig auf dem Mittelkurs arbeitet und nur dann produktiv ist, wenn ich ja Einzelprinzipien habe, die ich als Astrologe genau im Voraus kenne, symbolisch exakt definiert und durch Erfahrung fundiert, die aber in der je einmaligen Konstellation dann wirklich einmalig ideografisch sozusagen konstelliert sind. Und die Astrologieforschung bisher schafft es nicht, sozusagen über die Generalität der Einzelelemente dann das ideografisch zu erfassen, die spezielle Moment zu erfassen. Das müsste irgendwie gelingen, das müsste man wenn methodisch packen.
Moment oder weder. Sie können nicht ein Ideos, das ist etwas ein individuelles, also entweder Nomos oder Ideos.
Ja, wieso entweder oder?
Ja weil, uns, ja, weil Sie Ergebnisse nachher nicht zuschreiben können. Daher sitzen Sie hier im Zettel. Dann wissen Sie gar nicht, müssen wir dem Werk zuschreiben oder dem Ideos. Das ist doch ganz einfach.
Wie jetzt den Werk oder den Ideos, das verstehe ich gerade nicht.
Sie können doch aus dem Grunde, nicht weil mir das so passt, mir ist das ganz egal, sondern wenn Ergebnisse, Sie können Ergebnisse dann nicht zuschreiben, ob Sie das ist.
Das glaube ich ist auch gar nicht so notwendig. Es geht ja mehr dann um ein hermeneutisches Verstehen. Also ich sehe das Problem auch darin, methodisch gesehen ist ja der Tierkreis eine Typologie. Eigentlich ja sozusagen eine geisteswissenschaftliche Methode. Jetzt gehe ich empirisch dran mit dem Anspruch, ich will eine Typologie empirisch überprüfen. Eigentlich muss ich das gar nicht. Wenn ich ja Typologie als gleichberechtigt anerkenne, als Denkmethode, mit der ich dann hermeneutisch arbeiten kann, dann muss ich das überhaupt nicht. Dann habe ich ja da drin einen Bezirk, der in sich ja immanent seine eigene Gesetzmäßigkeit hat. Ich glaube, dass wir als Astrologen nie vergessen dürfen, angesichts unserer astronomisch und astrophysikalischen Grundlagentechnik, dass es ja letztlich um Psyche, um Tiefenpsyche geht und dass die ihre ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten hat.
Ja, das Argument trifft nicht genau das.
Doch, das ist mir ganz wichtig
auch gegenüber. Weil als auch individuelle Charakteristiken heraus.
Ja, eben, genau, gerade deswegen. Und dann geht es darum, dass sozusagen die seelischen Teilwelten und die Gesamtwelt eines Horoskops tiefenpsychologisch exakt und dann auch musikalisch exakt verstanden werden. Und dann richtig abgebildet werden.
So, ich muss jetzt wieder ein Stück weit mal kurz zur Ordnung rufen. Ich möchte jetzt nochmal, ich habe noch, Christopher, willst du nochmal oder war das vorhin schon?
Das ist in Ordnung.
Hat dich erledigt. Ich möchte jetzt also nochmal sammeln. Bis jetzt ist da Michael, Martin, Heidi und dann möchte ich das Ende der Dings machen, weil die Zeit, also Ende der Rednerliste. Wer will noch zu diesem Thema was sagen? Das Abschlusswort gehört natürlich wieder Ihnen. Also die drei ist ja klar. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Dann machen wir an der Stelle nämlich Schluss. Also, Michael, du bist dran.
Ich wollte nur ganz kurz ein paar, weil ich bin eben der Ansicht, wir können auch in dem Stadium vielleicht was beitragen für diese Untersuchung. Oder ich weiß nicht, ob das ohnehin schon geschehen ist. Jetzt ein konkreter Vorschlag, was ich denke, was wichtig wäre, zu fragen, ob die Personen ihr Horoskop kennen, jetzt unabhängig von der Untersuchung, ob sie sich schon mal mit Astrologie beschäftigt haben. Und solche Sachen, weil das wäre natürlich sehr wichtig zu wissen, weil wenn ich jemand weiß, ich bin Widder und dann kommt es vielleicht ein bisschen kräftiger, da fühle ich mich jetzt aber angesprochen, weil er weiß, als Widder bin ich stürmisch und weiß ich was. Dann, wenn man sowas dann anschließend interpretiert, ist natürlich blöde. Ne? Auch noch so eine Frage eben, ob Kaiserschnitt oder nicht, also natürliche Geburt oder nicht, das wäre vielleicht auch nicht noch ganz interessant so zu wissen. Und ich weiß nicht, Musikalität und solche haben Sie alles.
Ja. Also es sind vier Dinge noch drin. Musikalische Vorerfahrung ganz kurz, astrologische Vorerfahrung, dann Rahmenbedingungen des Hörens, also wie hört der Mensch, hat er die gehört eigentlich, und dann auch Kommentare, Einschätzungen und was erwartet er eigentlich von einer Horoskopbetonung?
Das
ist halt auch so.
wäre es vielleicht noch möglich, ich weiß nicht, ob das überfordert ist, aber ich denke ja, die Personen, die das da hören, sind ja schon motiviert und die haben vielleicht auch musikalische Bekannte, dass man da vielleicht dann noch ein bisschen Aufforderung, ob da jemand anders mal reinhört und was der so dazu sagt, ob der findet, dass da das was passt oder also praktisch so als Zusatz.
Das kann man begleiten. Also. Ich habe eine Frage drin, die sich auf die Forschung bezieht, dass man, wenn man so ein Ding hat, das vielleicht auch mit anderen Menschen zusammenhört, aber jetzt ohne Zwang, dass sich das so ergibt. Und dass man das zum Schluss, bevor man den dann nach 3 Monaten abschickt, den Bogen dann eben mitteilt, ob man das Horoskop öfter doch nochmal gehört hat oder jemand vorgeführt hat. Ne? Man könnte also vielleicht im Anschreiben, das finde ich doch ganz gut, ne? Sagen, man soll ruhig vielfältig damit umgehen. Einfach so. Ne? Ganz, dass man nicht nur meint, man muss es jetzt nur mit dem Kopfhörer labormäßig hören, sondern ist einfach so normal wie eine schöne Kassette. Martin, du hast noch?
Ich wollte gerne zu dem Grundlegenden, was gerade vorher noch angeklungen ist, noch was sagen. Ist es nicht eigentlich das ganz Spezielle an der Astrologie, dass sie uns befähigt, zwischen dem ganz Abstrakten und dem sehr Individuellen, also dem ganz Konkreten, gerade eben eine Brücke zu schlagen, eine Zuordnung herzustellen? Nach meiner Sicht der Astrologie ist das die ganz spezielle, essentielle Fähigkeit der Astrologie, aus ganz abstrakten Informationen, nämlich den Konstellationen des Horoskops, sehr individuelle Aussagen zu treffen. Und genau daran werden wir im Grunde gemessen, ob Astrologie Sinn macht, ob sie etwas leistet. Ja? Und ich will damit einfach nur kurz Stellung nehmen zu diesem Entweder-Oder. Ich glaube, das eigentliche Problem, weshalb die Forschung sich so schwierig gestaltet, ist, dass wir bei dem Entweder-Oder nicht stehen bleiben können, sondern dass wir wirklich eine Brücke schlagen müssen, dass wir diese Brücke beschreiben müssen. Und dazu einfach nochmal so zum Nachdenken, es ist jetzt zweimal oder dreimal der Begriff aufgetaucht, wir müssen das sprachliche Problem umgehen. Ich glaube, wir müssen genau in die andere Richtung. Wir müssen das sprachliche Problem so hartnäckig und exakt unter die Lupe nehmen, bis wir es lösen. Möchte ich einfach so noch ein Statement ab.
Dein Wort in Gottes Ohr heilen?
Ja, da würde ich mich gleich anschließen auf deine Äußerung schon vorhin nochmal antworten. Vielleicht war das auch einfach nur ein Begriffsmissverständnis. Ich denke schon sicher, das Horoskop hat einen Strukturzwang, aber ich glaube, dass einem Menschen nicht alle Teile oder alle Schemata seines Horoskops immer gleichzeitig bewusst sind. Vielleicht einem psychisch gestörten Menschen noch weniger. Und insofern ist das natürlich interessant zu gucken, vielleicht hat das so am Anfang, und da könnte man vielleicht durchaus auch eine Verlaufsstudie draus machen, am Anfang eher einen diagnostischen Wert, zu gucken, welche Schemata sind überhaupt aktiv. Und da ist es natürlich interessant dann, diese zeitliche Analyse, ja, dass man da vielleicht Zuordnungen treffen kann. Und dann, wenn man das vielleicht mehrfach vorgibt, über, was weiß ich, mehrere Wochen hinweg, guckt oder Monate auch in Abständen das nochmal vorlegt, dass das vielleicht dann eher auch einen therapeutischen Wert haben kann, dass vielleicht mehr Schemata auch durch diese Horoskopvertonung erst aktiviert werden. Mhm. Insofern wäre da vielleicht schon eine Verbindung. Ne? Aber ich denke, das muss man vorher klären, was meine ich, was welche Hypothesen halt diese Untersuchung testen soll.
Ja, wobei, also ich bin eigentlich nicht dran, aber ich denke, es ist ja eine explorative, das heißt, es ist keine Test von Hypothesen, sondern es ist eine, die dient der Hypothesengenerierung auch. Aber ich bin gar nicht dran. Das Schlusswort gehört Ihnen, Herr Stroh, und dann haben wir sogar den Zeitplan ziemlich gut eingehalten, zumindest was den Tagesablauf
angeht. Also erst wollte ich mich jetzt mal bedanken, weil ich so viel aufschreiben konnte und merke, dass es sehr, sehr schwierig ist. Aber ich da einiges noch jetzt verbessern kann, auch aufgrund dessen, was Sie gesagt haben. Und ich wollte nochmal ganz zum Schluss sagen, eigentlich ist es vielleicht noch viel geringer mein Anspruch. Es ist so, wenn man solche Konzerte macht oder so ein Programm schreibt und dem einen schicken Namen gibt und dann kommt es in die Presse und dann
haben Bilder von einem abgedruckt und Interviews gemacht, weiß ich was. Dann ist ja irgendwie so eine Art Beweis. Dieses Phänomen gibt es und es wird akzeptiert. Das ist interessant und es funktioniert plötzlich. Das ist einfach unsere gesellschaftliche Realität. So macht man erst Fakten, so schafft man Fakten. Und dann sagt man immer dazu im Programm, ne, dann gibt es solche Formeln, sagt also, die Zuhörer und Hörerinnen sollen die musikalische Erfahrung ihrer holistischen Einbettung in den Kosmos machen. Und wenn man dann einen Vortrag hält, erläutert man noch, was man darunter versteht. Und die Astrologen erkennen sich darin auch wieder, ja, holistische Einbettung im Kosmos, wir alle und so, sind ein Teil des Ganzen. Das ist erstmal eigentlich runde Sache. Und das kann man als Wissenschaft bezeichnen. Also ich bin dann immer so kühn zu sagen, das ist auch Wissenschaft, das ist auch Forschung. Wenn sowas so funktioniert, ist es halt ein ganz anderer Typ. Und mein Schritt jetzt ist einfach, dieses, was so gut zu funktionieren scheint, doch nochmal zu hinterfragen. Und ich möchte einfach nur mal beschreiben können, ein bisschen genauer beschreiben können, welche musikalischen Erfahrungen werden gemacht beim Hören dieses Horoskops. Also ich möchte es ein klein bisschen präzisieren können und ja, dazu ist das ganze Werk jetzt da. Und ich hoffe natürlich, dass es eine Funktion hat wie eine Vorstudie, dass man sieht, an den und den Ecken gibt es jetzt interessante Dinge und da könnte man weitermachen und vielleicht jetzt tatsächlich auch kleinere Experimente machen, nicht also jetzt mit Studenten oder so, da gibt es ja eine ganze Menge. Ja, also so ist es eigentlich und ich muss sagen, teils bin ich jetzt sehr ermuntert, das weiter zu betreiben, teils ein bisschen entmutigt, weil es eben so ist, also ich setze allein in die Vertonung jetzt von 50 Horoskopen 2 Monaten Studiozeit. Ich weiß noch gar nicht genau, wie das also ist, wenn man pro Tag etwa 2 Horoskope vertont und das also tatsächlich 8 Wochen hintereinander macht. Ne? Also ob das meinem Anspruch an mein Leben überhaupt entspricht und was damit hier passiert. Das ist mir also noch ziemlich unklar und ich sehe das als doch einen sehr großen Berg und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also viel unseres Wissen, unserer Art, wie wir Wissenschaft betreiben, hängt damit zusammen, dass man das Computer an Daten gut abarbeitet. Das heißt, man produziert viele Seiten Papier und hat eigentlich sehr wenig gemacht dafür. Man arbeitet dann viel im Umfeld. Aber jetzt verglichen mit dem, dass man für einzelne Personen was Individuelles macht, das ist ein so horrendes Ding, das passiert so selten in der Wissenschaft, dass man wirklich einzeln mit Leuten arbeitet. Nicht? Und das gleich 50 Mal. Also deshalb bin ich ein bisschen entmutigt, denn wenn ich mir jetzt vorstelle, dass also in einem Jahr ich vollkommen K.O., nein, also im Oktober bin ich erstmal ganz K.O. und bin urlaubsreif und schreibe dann gerade wieder zwischendrin noch ein anderes Buch über die West Side Story und so, wegen Rassismus und ähnlichem, das ist ja auch wichtig heutzutage. Und dann kriege ich also am 1. Januar diese Dinger zurück und dann sitze ich wieder vielleicht mit einer Studentin zusammen, die daraus auch noch eine Arbeit macht, sitze also jetzt da, das alles auszuwerten und dann ist wieder ein halbes Jahr rum. Und dann sagen ein paar Leute, naja, hast du ja nichts rausgebracht, so, ne? Ja, Gott, ne?
Also für die Vorstudie,
dann hat man so den Eindruck, das ist unglaublich viel, was man da tun muss. Und vielleicht bleibt es danach irgendwo stecken. Also mit anderen Worten, ich muss meine Ansprüche sehr, sehr klein, glaube ich, halten und Sie bitte auch.
Das war der Berufsperson.
Ja, genau. Das sind
zu viele Leute.
Ja, aber viel weniger kann man nicht nehmen, weil sonst bringen die ganzen Fragen nichts. Ne? Also wenn man nicht wenigstens 30 hat, dann kann man das ganz vergessen. Also. Okay, ich würde gerne, dass wir es dabei belassen und möchte jetzt was rein Organisatorisches besprechen, weil das ist jetzt, ich sehe einfach, dass der Zeitplan nicht eingehalten werden konnte, denn mindestens hätte heute noch der Tagesordnungspunkt 3 besprochen werden müssen. Erste Frage, um ein bisschen zu gucken, was man machen kann. Wer geht jetzt mit zum Abendessen? Ich habe also einen Tisch reserviert. Und wer ist dabei? 1, 2, 3, 4, also 2 mal. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Optimal, einen Tisch für 12 habe ich bestellt, 14 können wir locker nehmen. Das ist gut. Die Frage ist, also ich weiß, es ist ein Ansinnen, aber einfach nur mal die Frage. Denkt irgendjemand, dass er nach dem Essen noch Lust hätte, was zu tun? Oh, okay, ich habe
ja ein bisschen bitteren Ende.
Ich habe ja nur gefragt. Ich habe ja nur gefragt.
Naja, also wenn du das schon fragst, dann weiß ich, dass ich da keine Chance habe, etwas mit dir zu besprechen.
Also nee, ja. Das ist ja während des Essens möglich.
Meinst du?
Das wow. Und können wir mal gucken. So, okay, es ist halt so, wir haben morgen noch 4 Tagesordnungspunkte. Das bedeutet also, da wir heute dem Edgar Wunder eine Stunde geschenkt haben und insgesamt sehr ausführlich diskutiert haben, sind wir, wenn wir heute Abend nichts mehr machen, morgen an einen sehr, sehr stringenten Zeitplan gebunden. Und da bitte ich dann schon jetzt um viel Verständnis für ziemliche Rigorosität morgen früh. Also ich kann das. Ich kann 6 Tagesordnungspunkte in 3 Stunden durchziehen. Ich kann das, aber ich bin dann sehr autoritär. Und da heute Abend keine Diskussion mehr möglich ist, also um das zu verkürzen, werde ich morgen so sein müssen. Und ich bitte schon jetzt um sehr viel Verständnis. Ich kriege die morgen alle durch. Ja.
Dann fangen wir an.
Und anfangen tun wir mit dem Walter Böhr, weil das ist ein Punkt, Walter Böhr ist nicht da. Das ist etwas, wo eine Sache, also ein Brief von ihm, also es liegt ohnehin schon allen vor. Auf seinen Wunsch hin werde ich diese Deutung, die er gemacht hat, durchgehen. Versuchsperson war Herr Lockewand, der sagt dann etwas dazu. Das heißt, die Sache Walter Böhr lässt sich ohne Schwierigkeit in einer Dreiviertelstunde behandeln. Dann kommt Andres, weil du hast eine sehr nüchterne Daten, mit Daten sozusagen, du hast eine Untersuchung ohne philosophisches Problem. Ne?
Ja.
Du hast wirklich einfach Daten vorgelegt und das ist was sehr Empirisches und Eindeutiges, lässt sich deshalb zeitlich auch gut begrenzen. Und unsere beiden Dinge sind ein bisschen ähnlich. Also diese Sache, die ich da als Replik gemacht habe und deins, das geht so ein bisschen fast ineinander über und das wird dann der Rest sein. Ja, und so wird die Teilsorte.
Ja, wenn das noch möglich wäre, wenn ich noch eine Viertelstunde haben könnte für meine Forschung.
15 Minuten, ohne Probleme, kriegen wir unter, wenn es genau 15 Minuten sind. Ich lasse dann die Uhr mit ticken.
Ja. Ich vielleicht auch.
Du auch. Aber dann sind es schon 30,
wenn
müssen wir gucken.
Wenn es geht.
Wir gucken mal. Ja. Und wie sieht es bei dir anders aus?
Ja, also so als kleinen Beitrag, ich habe einiges aufgeschrieben die vergangene Zeit und um das vielleicht noch ein bisschen
zu
komprimieren, würde ich gerne eben zumindest eine einseitige Zusammenfassung mitgeben und ich habe 4 Exemplare von einer ausführlichen Formulierung, die ich gerne einzelne noch mitgeben kann, wenn jemand morgen Vormittag da mal reingucken möchte.
Ja, wann treffen wir uns? Wer weiß das? Ist das
9 Uhr.
9 Uhr?
Nein.
Alles durchkriegen, oder?
10 Uhr. Um 9 Uhr sitze ich hier und schlafe. Ich bin natürlich geschuldet. Also um 10 Uhr treffen wir uns. Das ist
Standard. Das geht bis 15 Uhr, oder?
Mindestens. Wenn jemand weg muss, geht er. Ich denke, wir machen es. 15 Uhr ist offizielles Ende. Ich bin hier, ich bin sozusagen, steht zur Verfügung bis 17 Uhr. Und wer so lange bleibt, okay, und wer nicht, dann eben nicht. Und jetzt gehen wir essen. Aber ich habe ja. Mach die schon wieder, wenn die Tür da die ganze Zeit aufsteht. So, ich darf mal eben kurz, dass ich das nicht vergesse. Da ist Material von einer Frau Dr. Richter, die ich teilnehmen kann heute, verschickt worden, dass sie auch bittet, dass ich das verteile. Vielleicht gehen wir es einfach mal hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, so. So, voilà, ich setze mal weiter. So, eins. Und so. Und
das.
So, gehen wir es hier einfach mal weiter. Das also als Nachkart. So, ich hoffe, dass jeder von Ihnen die Sachen von dem Walter Böhr erstens bekommen hat, zweitens gelesen hat und drittens vor sich liegen hat. Damit wir gleich einsteigen können. Es ist so, Walter Böhr bat mich in einem Brief, ich möge doch bitte eine Diskussion leiten über dieses Thema und moderieren, darum bat er mich auch, und dass wir das einzeln abschnittweise durchgehen. Ich weiche jetzt eigenmächtig von diesem Wunsch von ihm ab, was das abschnittweise Durchgehen angeht, weil wir ohnehin mit der Zeit sehr knapp sind. Ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder das jetzt gelesen hat, und was ich gerne möchte, ist jetzt in zwei Schritten vorgehen. Das erste ist, die Versuchsperson, die betroffen ist, das ist der Herr Lokowand, um ein Solaroskop von Herrn Lokowand ging es. Erstens würde ich also gerne, dass der Herr Lokowand einfach zu der Interpretation Stellung nimmt und dann, dass wir eine kurze Phase Diskussion anschließen mit der Frage, also ganz allgemein sozusagen zu dem Design und dann natürlich einbeziehen, das, was der Herr Lokowand dazu sagt. Wobei ich noch einmal erwähnen möchte, ich weiß nicht, ob das in dem Brief von Walter Böhr drinsteht, dass er eben Versuchspersonen, also dass er da diesen Test ja, das ist ja nur ein Vortest, er möchte daraus ja gerne einen regulären Test machen mit mehreren Teilnehmern möglich. Ja? Also, grüße. Bin die Zweitletzte. Ist unten die Tür immer noch auf, oder?
Ah ja. Willst du mal zumachen?
Mach uns Sicherheit aber mal zu, denn sonst weiß der Tom, wie da alles rein soll. So, darf ich mal kurz rumfragen? Also hat jeder in der Anwesenden das Ding bekommen, was ich habe das ja glaube ich rumgeschickt von dem Walter Böhr, die Interpretation des Solaroskops. Hat das jeder? Und darf ich auch mal kurz fragen, ist jedem klar, worum es geht und hat das gelesen?
Ich habe es gelesen, aber mir ist nicht ganz genau klar geworden, was er vorschlägt, also worin genau sozusagen das Forschungsprojekt.
Also, es ist folgendes, er möchte halt, Walter Böhr ist ja so Spezialist, sage ich mal, für Solaroskope, da macht er ja auch im Meridian schon seit vielen Jahren regelmäßig Publikationen und er möchte durch eine Studie die Effektivität der Solaroskope demonstrieren und zwar durch eine Einzelfallstudie, vielleicht 5 oder 6 Teilnehmer, ich weiß nicht, wie viel er sich ungefähr vorstellt. Und das Prozedere ist so wie in diesem Fall auch, eine Versuchsperson, die ihm nicht bekannt sein muss. In diesem Fall war sie zufällig. Ich habe also als Versuchsperson Herrn Lokowand ausgewählt und Walter Böhr, der hat offensichtlich ein unglaubliches Gedächtnis, weil ich schickte ihm die Daten und Herr Lokowand hatte in den 70er Jahren, wann war das, gell, 70er Jahren, mal an einer Untersuchung teilgenommen im Institut für Grenzgebiete. Und Walter Böhr fand halt dieses Datum wieder, ne? Und sagte, das ist doch der Herr Lokowand und außerdem habe ich eine ganz andere Geburtszeit dafür. Ja, ich war dann auch, also ich war wirklich ziemlich platt über die jungfräulichen Fähigkeiten. Und also sollte eigentlich nicht so sein, aber gut, das war dann halt so. Normalerweise ist es eben so, er will das nicht unbedingt wissen, er braucht ein paar Angaben dazu und er möchte dann halt, er macht dann individuelle Ausarbeitungen, so wie da. Und die Versuchsperson soll eben Stellung nehmen dann dazu, was eben wirklich passiert ist, also wie sich diese Interpretation mit dem deckt, was er geschrieben hat. Und will dadurch einfach, das soll natürlich auch unter Anleitung, beziehungsweise unter Kontrolle, ne, unter kontrollierten Bedingungen, will dadurch demonstrieren, so in dem Sinn, glaube ich, wie gestern der Herr Lokowand das gesagt hat, einfach beitragen dazu, eine erdrückende Fülle von evidenten Fakten zu liefern. Und vielleicht lag es an meinem Ton. Und dann denke ich, das ist sein Ziel. Und in diesem Fall waren eigentlich 2 Versuchspersonen vorgesehen, aber dann kam das eben dazwischen, dass er plötzlich weg musste und er konnte das 2. Horoskop von der Brigitte, das ich eigentlich gern ihm noch gegeben hätte, das konnte er dann nicht mehr bearbeiten. Das bleibt jetzt bei einem Fall. Das ist mir im Moment auch ganz recht, denn 2 Fälle dauern doppelt so lange zu besprechen. Und ich glaube, wir hören jetzt einfach mal, was Herr Lokowand sagt. Freundlicherweise war er bereit, also aus der Anonymität herauszutreten. und das auch zu kommentieren. Und nachdem Sie das gemacht haben, werden wir dann allgemein mal über diese, sage ich mal, über diesen Zweig oder über diese Möglichkeit der Erforschung astrologischer Theorien oder astrologischer Hypothesen ein bisschen diskutieren. Das ist mein Vorschlag.
Noch eine Verständnisfrage. Ja. Geht es um ein beliebiges Solarjahr? Oder wie wird das herausgegriffen?
Die betreffende Person soll ein oder zwei markante Jahre wählen, also die nicht nach astrologischen Gesichtspunkten markant sind, sondern vom Erlebnis her irgendetwas wirklich sehr Bedeutsames. Und es war eben auch so, ich hatte noch, auch Sie haben sicher freundlicherweise auf meine Bitte hin bereit erklärt, und das Horoskop von dem Herrn Stroh hat Walter Böhr nicht machen wollen, weil dort während des ganz am Anfang des Solariums gerade ein Umzug war. Und er wollte natürlich in einem solchen Testfall nicht diese Ambivalenz der Frage, ist es jetzt der Aufenthaltsort am Geburtstag eigentlich das Wichtige oder der überwiegende Wohnort. Also solche Dinge würde er natürlich gerne ausschließen, und das war gerade unglücklicherweise in dem Fall so. Und dann hat er gesagt, das wäre ihm doch für seinen Testfall unangenehm, ausgerechnet da sowas noch an Ambivalenz dazwischen zu haben. So, ne? Also solche Dinge sollten aussortiert werden. Okay, sonst irgendwie rein zum Vorgehen, irgendwie Fragen, sonst denke ich, hören wir mal, was der Herr Lockerwand dazu zu sagen hat.
Ein Exemplar von dem Text.
Ich könnte sagen. Also eine Zeichnung habe ich noch. Mal gucken, ob ich noch ein Exemplar habe. Tatsächlich. Habe ich noch. Willst du noch weiter?
Gut, danke schön.
Ein letztes Exemplar. So eine Zeichnung brauchst du aber auch noch, ne? Okay. Gibst du die auch noch durch? So, jetzt, Herr Lockerwand, bitte erzählen Sie mal, Sie haben das ja bekommen mit einem eigenen Brief noch von Walter Böhr, erzählen Sie mal.
Ja, also, zunächst das Ereignis betrifft, wie es hier steht, dritte, vierte Zeile, den 25.03.83. Da ist mir das passiert. Und das Ereignis lässt sich sehr genau angeben. Es, an diesem Tag hat es wirklich begonnen. Vorher war nichts. Und ich kann mein Leben, es ist so einschneidend gewesen, dass ich mein Leben, etwas übertrieben gesagt, in ein Vor- und Nachher einteilen kann. Ich habe so etwas jedenfalls noch nie erlebt gehabt. Vorher nicht und möchte es nachher auch nicht wieder erleben, muss ich sagen. Also so fanden wir beide dann, dass es ein sehr prägnantes Ereignis ist, ja, da kann man ja drüber schreiben. So, nun, ich muss mal das Astrologische jetzt erstmal weglassen. Ich gehe nur auf das ein, was interpretiert ist, nicht? Und zu interpretieren beginnt er bei Interpretationsversuch. Da es sich um keine Beratungssituation handelt, schenke ich mir den Konjunktiv, ja gut. Das Erste, was er dazu sagt, ist, Anno 82, so etwas, also vierte Zeile, so etwas wie ein heftiger Einbruch in den häuslichen Frieden, in den familiär-privaten Bereich. Muss klar bejaht werden, ja, das ist also so umstürzend gewesen. Allerdings, dass es den häuslichen Frieden mächtig durcheinander gebracht hat. Nun, allerdings nicht nur den häuslichen Frieden. Und zwar, weil ich war ein Jahr außer Dienst. Und ich war ein Jahr außer Dienst und es trug mich mit dem Gedanken, den Beruf ganz aufzugeben, ganz an den Nagel zu hängen. Aber Kollegen haben mich dann überredet und haben mir auch bewunderungswürdig, muss ich sagen, geholfen. So dass man sagen muss, dass diese Ziffer 1, da steht nämlich drunter, Mars, Opposition, Meridian könnte auch Beruf und so weiter betreffen, die starke Besetzung des vierten Solar, lässt du einen Schluss, dass du förderst? Nein, also so, ja gut, da muss man nicht so pingelig sein, ist jedenfalls in dem Beruf hat das auch schwer hineingegriffen. Ja, das ist also nicht nur privat gewesen, sondern auch beruflich. In dem Sinne, in dem ich es gesagt habe, ich wollte den Beruf aufgeben, weil ich glaubte, ich sei nicht mehr fähig, ihn auszuführen. So, das war auf Seite 1. Ja. Betroffen, getroffen, also, und es geht gleich nächste Seite weiter. Betroffen, getroffen und aufgeführt sind also die seelischen Tiefenschichten des Horoskop einer
Jawohl. Das muss man sagen. Also was sind Tiefenschichten? Naja, ich verstehe darunter Tiefenschichten so wie das, was Lersch den Lebensgrund nennt. Oder tiefenpsychologisch unbewusste, das sind für mich Tiefenschichten. Und wenn er das meint, ja, das muss ich also sagen. Die Atmosphäre in der Familie ist bedrückend, belastet, kritisch, jawohl. Und die Quadrate des Saturn zu den Mond deuten Trennungstendenzen, zumindest langsame Entfremdung an. Ich habe keine Schwierigkeiten, wie nennt man das heute, mich zu outen. Weil ich meine, mein Schicksal ist sicherlich nur mein Schicksal. Trennungstendenzen, das heißt, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, also mich scheiden zu lassen, fasse ich das auf. Hatte ich schon seit längerem und Entfremdung zwischen uns ist auch seit längerem schon eingetreten gewesen. Das stimmt. Also das, gut, über die Intensität kann man sich streiten, aber das würde ich sagen, ja. Wahrscheinlich ist eine mehr oder weniger geheim gehaltene Beziehung angedeutet. Also wahrscheinlich ist eine, ich dachte, da käme noch ein Werk. Allerdings, gut. Aber ich werde es dann nachher deutlicher erzählen. Ich muss sagen, dass man kann sagen, ja, aber es fehlt viel bei dem, was er sagt, muss ich sagen. Ne? Aber das stimmt. Geheimbehörden kann man eigentlich nicht sagen, aber Beziehung stimmt. Nur der Zusammenhang, wenn ein Zusammenhang bestehen soll zwischen den Trennungstendenzen und der Beziehung, das ist doch ein Problem. Pluto deutet eine partnerschaftliche. Moment, jetzt geht es hier irgendwo weit. Moment, das habe ich mir noch. Man kann, ja, also jetzt am Ende dieses Absatzes, da geht es wieder mit der Interpretation los, man kann auch so etwas wie eine unausweichliche Verbindung schließen. Ja, das weiß ich nicht, was das heißen soll. Ich weiß nicht, was unausweichlich in dem Moment heißen soll. Unausweichlich, dass man dem nicht entgehen kann oder so. Naja, ne, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und jetzt geht es hier weiter. Die dunkle, also 5, 6, 7 Zeilen. Die dunkleren, geheimnisvollen Seiten des Lebens und der partnerschaftlichen Beziehungen sollen ergründet werden. Ja. Ja, also das muss ich sagen. Also das war in unserer Ehe, also ein Problem, wenn dieses Sollen das bedeuten soll, dass wir uns nie getraut haben oder Angst hatten, sozusagen die Beziehung zu vertiefen. Wenn das heißen soll, also ich glaube, dass es das heißen soll, dann stimmt es. Dann muss man sagen, ja, das stimmt. Gesteigerte, wenn ich übersteige, Sensibilität hin, Sensibilisierung hin, ja, das, ja, kann man sagen. Ungewiss, instabil, ungewiss im häuslich-familiären Bereich sozusagen eine Schwebelage, die sich aber allmählich zu stabilisieren beginnt. Nee, also mit der Schwebelage ungewiss, das, ja, wie man es auffasst, instabil, das stimmt. Allerdings bis zum Komma, die sich allmählich zu stabilisieren beginnt, nein, das kann man also eindeutig, das ist nicht der Fall. Der hohe Sensibilisierungsgrad macht die seelischen Tiefenschichten in ungewöhnlicher Weise empfänglich für Lebenshintergründe bis hin zu selbstzerstörerischen Fantasien. Das stimmt genau. Und zwar, ich wurde durch dieses Ereignis einfach gezwungen, ja, wie nennt man das heute, hinterfragen, ja, meine eigene Existenz in Frage zu stellen, und zwar total. Dieses Lebenshintergründige, das ist sehr richtig gesehen, selbstzerstörerisch stimmt auch. Es kommt noch hinzu, dass ich an den Folgen einer Krankheit litt, einem Hörsturz. Und zwar, aber das war vorher gewesen, dieses ist nicht der Hörsturz. Jedenfalls, das hat mich doch lange sehr gequält, es war sehr schlimm. Ich wollte ungefähr so, ein Jahr lang wollte ich mit meinem Leben ein Ende machen.
weil ich dachte, also das halte ich nicht aus. Bei diesem zweiten Leiden oder zweiten Erlebnis kann ich eigentlich nicht sagen, nicht, dass ich mich umbringen wollte. Also umbringen wollte ich mich, ich hatte die feste Absicht, mich umzubringen, aber eben nach diesem Hörsturm. Ne? Ich wachte auf und hatte ein Orchester in beiden Ohren, kann man sagen. Und das habe ich jetzt eigentlich auch noch aber abgeschwächt. Ich weiß auch jetzt, wie man damit umgeht. Und so, nächste Seite, in dieser Situation hat der Horoskop also sozusagen Glück, dass er von Beruf wegen Psychologe ist, dass er für sich selbst hochbedeutsame tiefenpsychologische Erfahrungen machen kann, dass die Ergründung der dunkleren Seiten ein unvergessliches Erfahrungsgut für ihn ist, dass er die gewonnenen Erkenntnisse umpolen kann auf den Beruf. Das stimmt genau. Ich habe also später, nicht als ich da drin steckte, aber später sehr davon profitiert und ich behaupte, dass ich einer der wenigen Psychologen bin, ja, die das Glück und Pech, wie man es nimmt, hatten, so etwas zu erleben. Ich weiß von vielen Kollegen, ja, die kennen das nur aus dem Lehrbuch, aber ich kann sagen, ich kenne es sozusagen von innen heraus. Und ich weiß heutzutage, dass es etwas ganz anderes ist. Man kann darüber nämlich kaum reden. Ich kann jetzt darüber reden wie eine fremde Angelegenheit, weiß aber, dass ich es Ihnen nicht vermitteln kann. Das ist ja irgendwo merkwürdig. Ich kann jetzt auch darüber lachen. Das konnte ich allerdings, als ich da drin steckte, keineswegs. Also das muss man dazu sagen. Und ich habe noch ein anderes in einer anderen Weise profitiert, nämlich ich kannte natürlich Kollegen. Also ich wollte mich internieren lassen und wollte nach Bethel in die, wir haben ja Bethel, die Heilanstalten in Bethel, und war ein Schüler von mir, in meinem Alter hat man ja dann schon Schüler, eine Klientel anderer Art, dort sind, zu denen ich Vertrauen habe, wollte ich also da hingehen und habe die auch gefragt, ich möchte von euch betreut werden. Und das hätten die auch gemacht. Also das heißt Beruf in diesem inneren Sinne, nicht, dass ich selbst Erfahrungen gemacht habe, die für mich wichtig waren, aber auch in diesem rein äußerlichen Sinne, dass mir Ärzte und Psychologen und Psychiater geholfen hätten. Trotz anfänglicher Verlustängste, das weiß ich allerdings nicht, was es jetzt heißen soll. Ich habe keine Verlustangst gehabt. Ich weiß nicht, was ich hätte verlieren sollen. Die Scheidung, also der Verlust in diesem Sinne, das glaube ich nicht, dass ich das als Verlustangst erlebt hätte. Das kann ich nicht so bejahen. Dass Enttäuschung und wohl auch getäuscht werden allmählich realistisch eingeschätzt werden, darüber habe ich lange nachgedacht, das weiß ich nicht so richtig, ob ich ja sagen soll. Getäuscht werden, Enttäuschung, da ist was dran. Also ich hatte in der Beziehung, die ich dann eingegangen bin, durchaus das Erlebnis, enttäuscht worden zu sein. Aber auf der anderen Seite, muss man auch sagen, war es vielleicht anders gar nicht möglich. Damit habe ich eben etwas Schwierigkeiten. Ja, und dann heißt es, lassen auch berufsbezogene beziehungsweise verstandesbetonte Lösungen schließen. Was soll das bedeuten, dass man es auch so deuten könnte? Oder?
Nein, er meint einfach zum Prozedere für die Zukunft. Ne? Dass man das.
Ach so, ist klar. Ich habe es vergessen. Jawohl. So, dann wäre das bis dahin. Ne? Ich nehme an, dass Sie jetzt auch etwas gespannt sind, um zu wissen, was hat er nur gehabt. Ja, ja, was habe ich gehabt? Also ich habe die Ärzte nennen so etwas wohl eine Psychose, eine affektive Psychose nennt man das heute ja. Früher nannte man das ja wohl anders, bei Kräpelin. Ich bin natürlich nun auch in diesem Punkt.
Schwere Depression.
Ja, schwere Depression. Also, aber wir haben uns dann auf Psychose geeinigt, ja. Man kann, wenn man das so klassifizieren will, wäre das so eine akkitierte Depression gewesen.
Also ich musste pausenlos rumlaufen. Ich habe also Kilometer, dann bin ich gewandert, ich konnte nicht über die Straße gehen. Sie müssen wissen, ich habe oft das Erlebnis gehabt, am Tod vorbeigeschrammt zu sein. Ja? Also mir ist nie etwas passiert. Ein Beispiel will ich erzählen. Ich bin mit 10 Jahren von einem Auto überfahren worden. Und zwar, ich komme aus Kiel und da haben wir so Wagen, so hochbeinige Wagen, die Fische in Lake transportieren. Und ich machte damals meine Aufnahmeprüfung in die Oberschule, war natürlich prompt durchgefallen, ich bin ja ein Spätentwickler. Und ich stand mit meinem Bruder dort an der Straße und ich bin aufgewachsen in einer Försterei. Ich habe sehr spät eine Stadt gesehen und das war auch noch nur Böglund. Erst Ösby, Schleswig, das war in weiter Ferne. Ich kannte also keinen Stadtverkehr. Ich bin rübergelaufen und eben überfahren worden. Ich kam also genau zwischen die Räder. Ich sah diese Stoßstange und es knallte und das Licht war bei mir aus. Ja? Und ich kam hinten so als ein Dreckbündel wieder raus. Unten hat man so, hängen so Montierschlüssel und die haben Haken, die haben mich hier gepackt. Ich habe das Ding noch lange aufgebracht, so ein Pullover meiner Mutter. Wenn mich das etwas höher gepackt hätte, dann wäre ich halt wie ein Fisch da mitgeschleift worden. Es ist alles nicht passiert. Ich behaupte auch, deswegen beschäftige ich mich auch seit längerer Zeit mit Engeln. Ich behaupte also aus verschiedenen anderen Gründen noch, da könnte man vielleicht nochmal so reden, über Engel etwas erfahren zu haben. So, das hat aber einen solchen Schock hinterlassen, dass jetzt, als diese Psychose wieder auftrat, kamen diese alten Geschichten wieder hoch. Ich konnte also nicht mehr über die Straße gehen und habe mich dann so an einen Baum geklammert, weil ich nicht genau wusste, laufe ich da jetzt rüber oder bleibe ich ganz stehen. Also ich hatte keine, wie sagt man, reguliert gesteuerte Handlungsmöglichkeit. Ne? Und hatte dann ganz unglaubliche Ängste. Und um nichts Unsinniges zu machen, habe ich mich an einem Baum wie Nietzsche, glaube ich. Nee, das waren Pferde, nicht? Und kam da jetzt was Roschengeule, bis ihn sein Pferd nach Hause zog. Nee, bei mir waren es keine Gäule, sondern Bäume. Ich hatte auch Wahnvorstellungen. Also ich sah im Zimmer Leute, aber ich sah die Leute nicht solide, also mit Körper, sondern ich wusste genau, da sind sie. Also da war niemand. Ich hatte vollständig die Sprache verloren, genau gesagt das Lesen. Ich konnte also nicht mehr lesen und habe dann das Lesen wieder angefangen, so wie die Kinder das machen in der Fibel. Und es hat mich, also Wort für Wort, und ich habe mich außerordentlich aufregen müssen, wenn das eine Geschichte war, die irgendwie aggressiv war oder so. Also meinetwegen von Krieg handelt, das konnte ich überhaupt nicht hören. Ich musste heile Welt haben, ja, so wie in der schönen Fibel, wo die Kühe auf der Weide sind und so. Ich lag fast ausschließlich, nicht immer, aber doch die meiste Zeit des Tages im Bett und verbrachte zwischen Bett und meinem Stuhl im Garten. Da bin ich hin und her gependelt und meine Frau hat mich dann oftmals hochgeholt, ich sollte die Tagesschau anschauen und ich war aber unfähig. Damals war der Tagesschausprecher Herr Köpke, zwei Tatsachen, die er sagte, zusammenzubringen. Ich verstand nicht mehr, wieso das mit dem anderen zusammenhing. Sie kennen mich ja nun ein bisschen und ich hoffe, dass Sie meine Fähigkeit, das zu können, auch schätzen. Ich konnte die einfachsten Dinge nicht mehr zusammenbringen. Praktisch würde ich sagen, Subjekt und Prädikat fielen bei mir auseinander. Ja? Das machte mich also ganz verrückt und dann ging ich wieder schlafen. Ich wurde psychiatrisch behandelt, ein Hoch auf die Chemie, muss ich auch mal sagen, denn ich konnte schlafen durch diese Medikamente und so, habe ich noch was vergessen? Ich meine, damit man einen Eindruck hat. Und es war ein Einbruch, also das war auch ohne Wenn und Aber der Einbruch einer Psychose. Es war nicht irgendwie Stress oder so, das war...
Das war ganz akut.
Achso, das müsst ihr dann sagen. Ich ging, wir haben ja die Oetkerhalle und da haben wir unsere Freitagskonzerte und meine Frau hatte dort einen Platz frei und ich war etwas überarbeitet wohl, aber nicht viel. Und sie meinte, ich sollte da auch mal mit und mich etwas erholen. Und während ich dort sitze,
Das Ereignis hatte so einen ganz klaren Anfang. Während ich dort sitze und ich wollte mich auf das Konzert einstellen, es war also Max Bruchs Violinkonzert. Und ich muss sagen, dass ich in meiner Jugendzeit so der Romantik zuneigte. Heute finde ich das eine leichte Verirrung. Aber ich wollte mal wissen, und Max Bruch, das hat für mich also eine besondere Bedeutung, dieses Violinkonzert in der Jugend. Ich dachte, ich wollte mal nun erleben, wie das jetzt auf mich wirkt. Und während dieses Konzert läuft, und es war eine japanische Geigerin, kriege ich einen Angstanfall und fange also den ganzen Körper an zu zittern und habe unglaubliche Herzschmerzen. Und ich dachte unmittelbar, das ist ein Herzinfarkt, obwohl ich nie einen gesehen habe. Ich weiß es nur aus den Büchern, wie so etwas aussieht. Ich bin auch kein Arzt eben. Und ich packte mich dort an die Herzgegend und hatte dann ganz merkwürdige Zwangsideen. Also ich hatte plötzlich die Idee, ich müsste die Frau vorne vor mir sitzen, der die Augen zuhalten. Ich weiß nicht warum. Und ich hatte dann unglaubliche Ängste, dass ich das auch tue. Und dann hielt ich mit der rechten Hand diese Hand fest. Ja, ich habe mich sozusagen selbst festgehalten. Und ich wollte neben mir Sitzende anfassen. Also nicht unsittlich angrapschen, ja, aber die hat wahrscheinlich so aufgefasst. Und das habe ich aber nicht getan. Ich habe dann also mich so festgehalten. Und hatte Fluchtgedanken. Also sie müssen wissen, es ist so eine Bühne und da steht Notausgang und dort hinten sind ja die Bässe. Und ich schaute mir diese Bässe an und sah dieses S-Loch und dachte, da müsste man einfach mal so reinlangen können. Und merkwürdige Gedanken. Und der schlimmste Gedanke, den ich hatte, ich lasse mal ganz schlimme weg. Ich laufe auf die Bühne und beschimpfe das ganze Publikum. Ich sage, auf Deutsch gesagt, ihr seid alles Arschlöcher. Dann kriege ich aber unglaubliche Ängste, dass ich das auch tue. Ich habe wirklich das erlebt, was Bleuler einen Konflikt nennt. Also ich konnte jetzt die eine Tendenz nicht mehr verdrängen, sondern ich hing da irgendwie so in Balance dazwischen. Und dann war der Notausgang zu sehen und ich wollte also da rauslaufen. Nun saß ich aber direkt auch in der Mitte. Also ich konnte nicht raus. Das war das Schlimme an der Geschichte. Dann ging ich raus, es war zu Ende, es wurde dann ausgerechnet noch eine Zugabe gegeben. Die habe ich also da so durchgehalten. Die habe ich auch eigentlich gar nicht wahrgenommen. Und als ich aus der Tür kam, hatte ich die Geografie von Bielefeld verloren. Also ich wusste nicht mehr, wo geht es eigentlich nach Hause. Die Landkarte war sozusagen weg. Und dann dachte ich, so wie die alten Pfadfinder, wenn man an der nächsten Kreuzung ist, dann fällt es einem vielleicht wieder ein. Sozusagen über Assoziationen. Und ich bin dann tatsächlich mit dem Auto also diese Kreuzung gefahren und da habe ich also gewartet, wo geht's längs. Und dann bin ich irgendwie nach Hause gekommen. Das war das Akute auf Ihre Frage. Das war so ein akut eintretendes Ereignis, das ist keine Vorerfahrung. Ich habe auch nie vorher irgendwelche psychotischen, ich habe keine psychotische Vorgeschichte.
In der Familie auch nicht?
Nein, also soweit wir wissen, nicht, also ich habe lange nachgegraben, jedenfalls die Familie, soweit ich sie verfolgen kann, kann ich eigentlich nichts in der Richtung finden, das so ernst war. Also. Und vielleicht noch ein kurzes Wort zum Ende. Es kam so, möchte ich sagen, es ging so, wie es kam. So nach einem Jahr etwa hatte ich den Eindruck, als wenn sich... Ich bin es oft gefragt worden, wie das war, aber als wenn sich eine Wolke verzieht. Das Gefühl, das Schwere war weg und nicht ruckartig, aber so ganz allmählich. Und ich musste aber alles wieder lernen. Ich musste also lernen, in den Hörsaal zu gehen. Ich habe also das so, wie nennt man das hier, Verhaltenstherapie. Ich habe also dann mich an den Hörsaal gestellt, in den Ferien, dass niemand da war. Hineingeguckt, dann bin ich so schrittweise gegangen, bis ich ans Pult wieder konnte. Ich habe auch sehr viel Medikamente genommen auf diesem Weg und dann habe ich die Medikamente weggelassen und so weiter und so weiter. Und ja, und das verschwand dann total. Es ist eigentlich restfrei weg. Ich bin seit, wie ist das jetzt, 13 Jahre, habe ich nichts mehr. Absolut nichts. Und ich habe das oft erzählen wollen, weil mich Kollegen auch gefragt haben, wie war das. Ich kann das gut erzählen, auch Ihnen jetzt, auch drüber lachen. Also ich habe natürlich auch so Horrorvisionen, das war auch ein Horrortrip, ich habe Horrorvisionen gehabt. Und habe tausende Erklärungen bekommen von Ärzten und von transzendentaler Meditation. Und ich habe, jeder hat eine andere Erklärung gegeben. Sie müssen wissen, ich war 20 Jahre lang Kinderpsychotherapeut. Ich habe eine Praxis mit sehr vielen Kindern geleitet. Jetzt meinte man, das würde damit zusammenhängen und so weiter. Also ich habe diese Vorschläge alle gesammelt. Ob sie stimmen, weiß ich nicht. Jedenfalls muss ich sagen, dass es restfrei weg ist. Ich kann wieder in die Oetkerhalle gehen, ich fahre Auto, ich halte Vorträge. Ich habe sogar sofort dann einen Vortrag gehalten in Bruneck, bei den Psychowochen dort, vor, ich weiß nicht, 300 Leuten, die ganze Bacherhalle war voll. Und zwar war sie so voll, dass ich fast Ängste kriegte. Die Leute waren wahnsinnig interessiert daran und waren mir zu still. Ich wollte eigentlich von oben runter schreien, rede doch mal einer was. Also es war so unglaublich still da. Woran man sehen kann, also ich habe das Problem nicht mehr, auch nicht im Resten mehr, aber ich habe Schwierigkeiten, es zu vergegenwärtigen.
Es ist emotional nicht mehr nachvollziehbar, nein, so wie es wirklich war.
Ich kann es Ihnen einfach nicht erzählen. Ich habe dann, also zum Beispiel, das sage ich vielleicht noch. Ich bin dann zu Dr. Pontius und Professor Pilatus gegangen, natürlich nicht, unter anderem zu einem Professor Suchenwirt, der mir gut bekannt war, der mich untersucht hat auf einen Tumor oder so, ich habe aber nichts. Und der, während er dort saß, und da saß ein kleines Kind, habe ich also dieses Kind in Scheiben geschnitten. Ja, das war also furchtbar, war dabei, das in Scheiben geschnitten. Und ich konnte ihm also nicht antworten. Und er sagte dann zu mir, Sie sind so wie Nietzsche. Ich sagte, vielen Dank für das Kompliment. Ja, nee, sagte er, in psychiatrischer Hinsicht, Sie haben sehr viele Dinge gemacht und nun sind Sie wie so ein Schrapnell, das auseinander zu platzen droht. Sie müssen sich jetzt einschränken. Wie ich jetzt weiß, war es sein Problem. Denn er hat einen Herzinfarkt dann bekommen, weil er das nämlich merkte. Und mein Problem war es offenbar nicht. Aber es tat mir gut, ich habe es nämlich geglaubt, während er das sagte. Das reicht es erstmal nicht.
Ich denke Ihnen daran, ja. Sehr anschaulich. Und ich möchte Ihnen auch danken dafür, dass Sie das so, wie Sie sagten, Sie haben keine Schwierigkeiten, sich zu outen, also dass Sie sich geoutet haben, weil es ja immer ist eine delikate Sache und es ist, denke ich, auch sehr anschaulich, das mal so zu hören. Und spannend natürlich auch, das in Zusammenhang zu bringen dann mit einem Solarhoroskop. Und ich denke, dass Walter Böhr sehr fasziniert zuhören wird, wenn er dieses Band dann bekommt und wenn er weiß, was wirklich passiert ist. Und unsere Frage hier ist natürlich, ist das sozusagen, was da passiert ist, angemessen? Also natürlich, man kann natürlich jetzt sagen, also es sind Dinge getroffen, also ist das angemessen sozusagen getroffen worden, das würde ich jetzt gern diskutieren, also trifft es sozusagen den Kick oder den Kern der Sache, die Deutung des Solarhoroskops, und dass wir jetzt, sage ich mal so, in diese wissenschaftliche Bewertung dieses, und auch so die Frage, welche Aussicht kann das wohl haben, diese Art Experiment, so, ne?
Vielleicht nehmen wir noch eine Anmerkung dazu. Also wenn Sie die ganze Geschichte, die ich erlebte, mitsamt dieses Solars haben wollen, der Vortrag, den ich in Bruneck gehalten habe, den haben die auf Band mitgeschnitten und den können wir gerne hier überspielen und den können Sie, Sie können das gerne bekommen, zur Verfügung stellen. Ja? Da habe ich das ausführlich in allen Einzelheiten geschildert, was ich hier nicht so schildern wollte.
Ja, fände ich sehr schön. Sozusagen zu Zwecken der, also ich denke jetzt zum Beispiel an Seminare, man macht ja auch Seminare über Solare und da könnte man sowas dann, da kann man dann, wenn man das dann weiß als Seminarleiter und dann so ein Solar gibt und dann hat man sozusagen ihren Text dazu, ist das natürlich toll. Ja? So, also ich wäre da sehr daran interessiert. Was ich jetzt gerne in dem Kreis hier diskutieren würde, ist die Frage, aber jeder hat das ja gelesen und wir haben jetzt gehört, was tatsächlich passiert ist. Also mir ging es so, als ich das las, dachte ich, Walter Böhr hat eine partnerschaftliche Krise halt primär im Sinn. So, ne? Das war ja auch ein Stück weit etwas, aber das, was Sie jetzt erzählt haben, ist natürlich eine ganz, also ich würde jetzt mal sagen, eine andere Geschichte. So habe ich das jetzt zumindest mal empfunden. Und da würde ich jetzt gerne als erstes mal so, dass wir so eine kurze Diskussions, so ein bisschen darüber diskutieren, wie Sie alle den Eindruck haben, wie treffend war das jetzt? Ne? Also wie treffend ist diese Deutung gemessen an dem, was passiert ist?
Mein Eindruck ist, dass die Deutung ziemlich treffend ist, obwohl sie es jetzt nicht im Detail beschreibt, was passiert ist. Es ist einfach wieder das übliche Problem in der Astrologie aufgetreten mit den Deutungsebenen sozusagen. Also er hat mehr oder weniger sich dann entschieden, es in Richtung Partnerschaft zu formulieren und hat das sozusagen im Hinterkopf gehabt. Und wenn er jetzt auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, es geht um eine innerpsychische Angelegenheit. Das vierte Haus hat ja auch verschiedene Ebenen zum Beispiel. Man kann ja auch sagen, es geht um das innere Zuhause. Und ich glaube, auf dieser Ebene ist die Deutung absolut zutreffend. Ja? Also ich denke, es ist einfach nur eine Ebenenverschiebung. Und vielleicht, wenn er sich noch mehr Mühe gemacht hätte und sozusagen drei Versionen angeboten hätte, sage ich mal, eins auf Partnerschaft, eins auf innerpsychisch und was weiß ich noch, dann wäre es vielleicht noch näher dran gelegen.
Also, Herr Niege, soll ich gleich dazu was sagen?
Ja.
Einfach, weil ich es sonst vergesse.
Ja, tun Sie, greifen Sie noch ein.
Also, damit wir nicht schief. Ich habe nämlich auf Ihre Anregungen, Sie sagten nämlich, Sie waren nicht so, da nicht so einer stand, habe ich mir das, und wir haben es ja abgemacht, dass ich mir das nochmal überlege. Dann muss ich allerdings sagen, also, das, um die Frage ging es, inwiefern das mit meiner Partnerschaft zu tun hat, nicht? Und das klingt, oder wenn ich das so erzählt habe, dann klingt das so, als hätte das damit nichts zu tun. Gut, ich meine, das kann jetzt Spekulation sein. Ich bin auch kein Psychiater, aber ich will aber sagen, nachdem ich darüber nachgegrübelt habe, dass es nicht, oder dass es durchaus naheliegend ist, denn ich hatte damals die Idee, warum, oder die Frage, warum unsere Partnerschaft eigentlich so in die Brüche gegangen war und wie diese Depression da, oder wie man das nun nennen soll, damit zusammenhing. Und es gibt eine Erklärung dafür, und zwar, es gibt eine Erklärung der Depression von dem Professor, wir haben den Professor von Gebsattel, diesen anthropologischen Psychiater, der deutet also die Depression sozusagen wie ungelebtes Leben. Also als wenn man sozusagen, verfluchte Zunge, das habe ich diesen Ausdruck, also einen wunderbaren Ausdruck dafür, wie wenn Lebensenergie sozusagen unverbraucht ist oder Lebensform nicht gelebt werden konnte, nicht? Und dann schlägt das um in Depression. Ich komme jetzt nicht auf diesen Ausdruck. Das ist also durchaus möglich, ja. Das ist also das mit der Partnerschaft, das kann in diesem Sinne durchaus sein, denn das war bei uns so. Meine Frau hatte keine Ansprüche, die ich aber hatte, und dann habe ich so einen Kompromiss geschlossen. Den habe ich aber wahrscheinlich dann gebüßt. Ne? Man kann das so sehen. Also nach diesem Professor Kepsadel da. Jawohl, das.
Das würde also dem Erleben, das würde bedeuten, dass das Horoskop dem Erleben eine neue, also eine von Ihnen bis dahin eigentlich noch nicht gesehene Interpretation auch zusätzlich gibt. Also so durch unser Gespräch haben Sie auch nochmal so nachgedacht, hängt es vielleicht doch mit der Partnerschaft zusammen? Und jetzt würden Sie so sagen, ja, es könnte sein, dass das vielleicht sogar auslösend mit war.
Nein, so würde ich, also die Nuance ist etwas anders. Ich würde so sagen, gewusst habe ich das, ich weiß es nicht von wem, der Psychiater hat mir das mal. Also woher ich das weiß, weiß ich
nicht. War es also nicht so, dass du dich also während deiner Depression auch ständig versucht hast, ich drücke es jetzt mal leidenhaft aus, selbst zu heilen, versuchen zu ergründen, warum und wieso und weshalb, alles du wieder lesen konntest.
Ja.
Und als der Professor Suchenwirt dann also sagte, du wärst als bist so ein Schrapnell und du müsstest jetzt ein bisschen kürzer treten, hast du dich dann in eine andere, wie soll ich das sagen, Situation hineingegeben und also auch versucht selber zu ergründen. Und da ist dir also unter anderem der Gelbsattel
Richtig.
In der Literatur begegnet, ja. Ich drücke es mal so aus.
So war das. Ich habe mich also wirklich selbst geheilt. Ja? Das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Und da war es so, Herr Linke, dass ich im Laufe dieses Literaturstudiums, ich habe dann Schulz-Hennig gelesen und alles Mögliche, das gefunden habe bei dem Gelbsattel. Und da war mir das also ein wenig klar. Was mir das Horoskop gegeben hat, war mehr nicht das Finden, sondern die Bestätigung. Mhm. Dass er das sagte, das muss ich sagen, das war mehr so eine, wie soll ich sagen, affirmative Stellung.
Und du willst auch. Okay, aber erst du den.
Ja, also ich denke, wie der Walter hier jetzt auf diese Partnerschaftsthematik kommt, das liegt ja daran, dass er ganz stark den Mondnoten hier wieder einbezogen hat, weil er tatsächlich bei den Solarhoroskopen markant steht. Aber wenn man jetzt mal die und er das als Kontaktpunkt versteht, aber wenn man das jetzt mal so, wie es Thomas Ring begründet, versteht als Tor des Unbewussten zum Bewusstsein, dann kriegt das natürlich eine ganz andere Farbe und dann wäre das eigentlich beinahe noch mehr treffend. Also in dieser, sagen wir mal, er wird ja nicht sehr konkret. Also von daher denke ich, man sieht jetzt, es bleibt schwierig. Also irgendwie trifft das ganz gut meines Erachtens auch. Mhm. Er hat eine falsche Fährte vielleicht, oder vielleicht ist er nicht mal so falsch. Aber es ist einfach, bezieht zu wenig mit ein. Wenn man jetzt auf dieser sehr abstrakten Ebene bleibt, unterbewusste Inhalte kommen raus, so dieser Kontakt, also dann muss ich schon sagen, ist sehr markant. Also die zwei Solarhoroskope treffen sehr markant das, was wir jetzt auch gehört haben. Ist
das okay? Gut, also ich denke auch, dass was Walter Böhr geschrieben hat, oder wenn ich jetzt hier im Ausbildungszentrum Seminar mache, dieses so besprechen würde, dann wären alle astrologisch Gewogenen davon, fänden das ganz interessant und toll, man würde sowas ergänzen. Und das ist klar, aber ich denke jetzt, ein Skeptiker wird sagen, naja, also bitte, das also drei Ebenen, das ist ja praktisch, wenn ich mal sage, Beruf, Partnerschaft und psychische Probleme, dann habe ich die drei Ereignisse, die im Leben eines Menschen, sagen wir, irgendwie auffallen und markant sind. Ne? Und wenn ich die auch noch sozusagen bei jedem Solarhoroskop dann alle drei Ebenen mit reinnehme, dann kann ich natürlich schon gar nicht mehr fallfliegen. Das heißt, es ist eigentlich, also sagen, wissenschaftlich eigentlich nicht mehr verwertbar für einen Skeptiker. Mhm. Das ist meine Auffassung.
Wortmeldung oder nicht? Also ja. Bitte dann.
Ich empfinde die Formulierung etwas diffus. Aber ich habe dennoch den Eindruck, dass mit dieser Intensität, die ausgedrückt wird, etwas von dem getroffen ist, was der Horoskop-Eigner sagt. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das dem Betroffenen auch so ging. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja. Wenn ich der Betroffene wäre und ein Skeptiker, dann möchte ich aber jetzt auch das Solar irgendeines anderen Jahres hören und das vergleichen. Ob vielleicht andere Solare vorkommen, wo auch so etwas Intensives dazu gesagt wird und ich nicht weiß, dass ich etwas dieser Art erlebt habe.
Mhm. Martin und dann Andres.
Ich wollte gerne auf das eingehen, was du meintest. Und zwar, wenn man drei Ebenen angibt, heißt das noch nicht, dass man damit sozusagen alles abgedeckt hat. Sondern es geht ja auch um inhaltliche Aussagen. Also wenn hier zum Beispiel die Rede von selbstzerstörerischen Tendenzen ist, dann kann man das auf allen drei Ebenen sozusagen ausdeuten. Aber es ist weit entfernt von Beliebigkeit. Das kann ja schließlich auf dem Beziehungsgebiet alles Mögliche geschehen. Und eine zerstörerische Tendenz ist doch eine ganz klare Aussage, die einen eindeutigen Inhalt hat. Ja? Und das möchte ich gerne noch so mit einbringen. Also wenn man die verschiedenen Ebenen betrachtet, dann geht es auch noch um den Inhalt auf der jeweiligen Ebene. Und das müsste man einem Skeptiker, der so argumentiert, auch sozusagen
müsste man ihn darauf hinweisen und sagen, hier, da ist durchaus eine präzise Information vorhanden.
Ja, die darf ich.
Ja.
Herr Lokoron sagte aber genau, dieses Ereignis war jetzt eigentlich nicht primär so Selbstzerstörer, sondern da war das davor mit dem Gehörsturz, da waren Gedanken an Suizid, so wie ich das verstanden hatte, stärker da, aber da könnte man jetzt schon wieder sagen, da war jetzt doch das Selbstzerstörerische eigentlich jetzt nicht so sehr im Vordergrund, sondern eher die Auseinandersetzung.
Moment, also, das mit dem Selbstzerstörer, das ist so, also was meine Gedankenwelt anbetrifft, war ich nicht selbstzerstörerisch, wie damals mit dem Hörsturz, wo ich ausgesprochen selbst Suizidgedanken hatte, sondern hier hatte ich war auch bis zum Rand voll mit Aggression, aber gegen andere. Also wie gesagt, ich schnitt die Kinder in die Teile und so weiter, ja. Selbstzerstörerisch war es aber dennoch, insofern ich meinen Beruf aufgeben wollte. Ich wollte meine gesamte, also man muss sagen, die Welt, die ich mir so erschaffen habe, was ich konnte mit meinen Gaben anfangen konnte, wäre natürlich von heute auf morgen weg gewesen. Und das ist ja schon, also selbstzerstörerisch würde das sehr gut treffen. Aber nicht meine Gedankenwelt, wie gesagt, die war nicht selbstverschuldet, die war aggressiv.
Gut, ich möchte nicht jetzt auch angedroht habe, autoritär sein, also nochmal Meldungen und dann Schluss der Runde. Gibt es außer Andres und Christopher zu diesem Thema noch und Heidi noch sonst jemand? Okay, also Andres.
Ja, ich möchte was anderes noch sagen zu dem Design, und zwar, was ich ein bisschen problematisch finde, an den Tests, dass wir eigentlich zwei Variablen drin haben, also umgekehrt. Die eine ist eigentlich die Zuordnung von Ereignissen zu den Konstellationen, was wir jetzt ja gerade diskutiert haben. Und dann gibt es noch eine zweite Geschichte, das ist eigentlich die, dass man mit Tests dieser Art, und das gilt auch für den Zuordnungstest, den wir noch kriegen, dass man mit dieser Art von Test eigentlich die Fähigkeit des Astrologen prüfen, bestimmte Dinge zu erraten und weniger eigentlich die Astrologie verifizieren. Und da die Astrologen keine einheitliche standardisierte Ausbildung genießen, sondern verschiedene Schulen haben, halte ich diese Art von Tests relativ bedenklich. Das ist mein Standpunkt dazu.
Das war ja
also ich schließe mich dem an. Ich finde, dass das kein Test ist in diesem Sinne. Das ist, kann auch überhaupt nicht irgendwie in einer Form zu einer Beweisführung herangezogen werden. Das ist erstaunlich bestenfalls, aber müsste Bedarf eines viel größeren Aufbaus, um das wirklich, es müssten Gegenbeweise geführt werden, Gegenbeispiele gebracht werden, es müsste gezeigt werden, dass das wirklich nur mit dieser Konstellation möglich gewesen ist im Solar und nicht irgendwann anders. Also das ist praktisch, also ich glaube, das taugt da relativ wenig in meinen Augen. Und was mir ein bisschen fehlt, ist auch, dass da ein bisschen auch so ein theoretischer Vorbau ist. Und was soll eigentlich bewiesen werden? Ich denke mal, wie ich es verstanden habe, soll bewiesen werden, dass das Solar eine Aussagekraft hat. Ne? Und da fehlt ein bisschen vielleicht auch noch ein theoretischer Überbau über die Technik des Solars an sich. Nicht, um das jetzt zu erklären, aber wenn ich es mal als einen Beweis anbringen möchte für die Stimmigkeit des Solars, muss ich ja auch mal mich vielleicht mit der Technik des Solars noch ein bisschen genauer auseinandersetzen. Das ist ja auch nicht so ganz eindeutig. Ne? Es gibt ja da auch verschiedene Möglichkeiten, Solare zu berechnen. Und was mir auch persönlich noch fehlen würde, ist in diesem Zusammenhang hier eine Geburtszeitkorrektur. Beim Solar ist es vielleicht nicht ganz so gravierend, aber generell sollte sowas auch gemacht sein. Und anhand eines einzigen Ereignisses finde ich das schon ein bisschen sehr mager.
Gut, das war ja ein Prätest, das war ja keine Untersuchung. Ne? Also das nur nochmal.
Ja, nur generell, sag ich mal, für überhaupt Tests an einem konkreten Horoskop. Ja? Wenn man das durchführt, also würde mir das persönlich einfach fehlen.
Okay,
ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich habe da ja auch schon drüber geschrieben, also dass ich diese Art von Zuordnungstests generell für sehr problematisch halte, auch aufgrund der Prämissen, die ja da drin stecken. Ich denke mal, dass dieses Solarhoroskop vielleicht einen Aufforderungscharakter haben, den man ja auskristallisieren könnte. Und dann müsste, wenn man überhaupt solche Versuchserordnungen macht, zumindest also mit verschiedenen Ebenen, da würde ich jetzt nochmal was anderes drunter verstehen, verschiedene Ebenen der Entsprechung. wo von vornherein wirklich klar festgelegt werden müsste, dass zu verschiedenen Bereichen grundsätzlich was geschrieben werden soll. Also inwieweit könnte sich jetzt auf körperlicher oder psychischer Ebene, das war ja jetzt eher, denke ich, eine psychiatrische Angelegenheit, wo schon das mit dem Neptun inhaltlich passt. Aber ich denke mal, weil also Walter Böhr hat ja grundsätzlich nichts Falsches geschrieben, aber er ist auf einer Ebene geblieben und von daher, ja, sind alle anderen Themen, die durchaus vielleicht da mit drin stecken könnten, dann gar nicht erfasst.
Henning, darf ich noch eine Schlussthese?
Ich möchte noch kurz meine Wortmeldung noch und dann gebe ich Ihnen gerne die Schlussthese. Und dann möchte ich natürlich im Sinne von Walter Böhr noch mal kurz wissen, ob es jemanden gibt, der einen solchen Test sozusagen noch mitmachen möchte. Also ich möchte nur an sozusagen hinweisen auf das, was ja auch bei mir in dem übernächsten Beitrag, was ja auch schon vorliegt, schriftlich. Also meine Auffassung ist die, dass hinter diesem Plan, also hinter diesem Versuch steckt, die meines Erachtens irrige Vorstellung, dass wir aus dem Horoskop Informationen ableiten können. Und das ist meines Erachtens irrig. Ich habe ja die Replik an Nennings bedeutet ja, dass ich der Meinung bin, dass das Horoskop Ähnlichkeiten sozusagen, ja, also keine Informationen liefert, sondern Dinge, die analog sind. Und analog kann auf unendlich vielen verschiedenen Arten natürlich analog sein. Ich habe nicht umsonst dieses sehr, in einem gewissen Sinne natürlich auch provozierende Beispiel, dieses Bild einer Wolke. Ich kann darin etwas Bestimmtes sehen, ich kann es aber auch nicht. Und wir haben gerade genau das jetzt gemacht. Walter Böhr hat uns gesagt, schau mal, das ist doch ein Elefant auf einem, ein Delfin auf einem Motorrad. Und wir haben gesagt, oh ja, das ist wirklich ein Delfin auf einem Motorrad. Das
sieht noch ein bisschen aus wie ein Hai.
Ne? Das sieht noch ein bisschen aus wie ein Hai. Und wenn jemand anderes kommt und sagt, das ist aber gar kein Delfin auf einem Motorrad, das ist ein Kamel im Galopp, dann guckt man nochmal hin und sagt, ja, das ist auch ein Kamel im Galopp. Was soll man da? So funktioniert eben meines Erachtens Astrologie. Und deswegen ist das für mein Gefühl völlig an der Sache vorbei, was überhaupt, also da wird sozusagen Äpfel mit Birnen wird verwechselt, so, ne? Deswegen ist auch meine Meinung, dieser Test ist also nicht sinnvoll. Er bezieht sich auf etwas, was Astrologie überhaupt nicht leisten kann und meines Erachtens auch nicht will und
auch nicht soll. Auch die meisten gar nicht tun.
Genau. Also es ist eben sinnlos, wenn man herkommt und misst die Wolke aus, ob das mit dem Delfin und dem Motorrad stimmt, ja? So, also so geht es eben meines Erachtens nicht. Und dahinter steht eben die Vorstellung, ein Horoskop liefert Informationen oder gar verlässliche Informationen, wie Rolf Nennings das schreibt, meines Erachtens eben ein Irrtum. Also das ist mein Statement. Jetzt noch das Abschlusswort aber von Ihnen und dann würde ich gerne noch kurz die Rundfrage machen, im Sinne von Walter Böhr.
Ja. Also vielleicht interessiert Sie, wie ich das Gutachten aufgefasst habe. Also als ich das las, war ich also sehr beeindruckt, das muss ich schon sagen. Natürlich habe ich wahrscheinlich mehr hineingelesen, vielleicht ist da drin stand. Aber ich war sehr beeindruckt, also und ich bin nicht unkritisch, ne? Also das muss ich erstmal sagen. Allerdings fand ich das irgendwie das entscheidende Gefehler, dass ich nämlich krank wurde. Ich hatte ja nicht nur irgendwelche Stimmungsprobleme oder so, so etwa wie Herr Marvels vorhin andeutete, ich war krank, ja, und zwar an einer ernsten Krankheit, sonst hätte ich das eigentlich so nicht gewählt. Und das steht nicht drin. Ich fand, es hätte drinstehen müssen, der Mann, Psychose ist ja ein weiter Ausdruck, aber das hätte mindestens drinstehen müssen, nicht unbedingt welche Art oder so. Aber der Mann, da war nicht nur so im jungschen Sinne eine Inflation des Unbewussten da, ich meine, das kommt ja bei vielen anderen Zuständen vor, sondern der Mensch war krank. Und zwar im psychiatrisch endogenen Sinne oder wie auch immer war der krank. Das steht nämlich nicht drin.
Und das lässt sich auch nur sehr vage
schließen. Ja,
im Nachhinein. Ja, so, also wenn man will. Genau, das ist ja das. Ich möchte aber trotzdem jetzt, ich danke für das Schlusswort. Ich möchte jetzt, Walter Böhr möchte ja gern einen solchen Test mit mehreren, das war ja ein Vortest, mit mehreren Versuchspersonen wiederholen. Ich würde gern fragen, wer, aber er dachte schon auch an Teilnehmer aus diesem Kreis, wer wäre interessiert, einen solchen Test, also sich selbst für einen solchen Test zur Verfügung zu stellen?
zur Verfügung.
Ja, als Versuchsperson. Das
ist als Versuchsperson, ja.
Aber immer ein gutes Problem ist, wenn der Walter dann so ein gutes Gedächtnis hat.
Ja, gut, okay, wenn er jetzt meinetwegen weiß, dass du es bist, dann weiß er natürlich immer noch nicht, was da. Und er weiß ja auch nicht. Er weiß sowieso, ich meine, wenn es Leute aus diesem Kreis sind, kann er anhand des Geburtsdatums schon Vermutungen anstellen, wer es wohl ist. Bei dir nicht.
Mich kennt er noch nicht.
Dich kennt er noch nicht, ganz genau. Also du würdest gerne.
Ja, ich hätte gerne zur Verfügung.
Also André ist, also es müssen natürlich irgendwie Solare da sein, aber irgendwie was Markantes, sonst kann er natürlich nicht viel anfangen.
Du auch? Ich auch. Also er kennt mich zwar, aber ich bin jetzt nicht so da, wo er über die Ereignisse
spricht. Ich würde nur, ich denke, es wäre besser, wenn ich sagte, ja, das ist passiert und ich sage das Jahr oder das oder das.
Nein, also du kannst nicht das Design ändern, er möchte es so machen.
Nein, dann glaube ich nicht.
Dann möchtest du nicht, okay.
Ich hatte es ja schon gesagt.
Und du hattest es ja sowieso schon gesagt?
Aus Neugier.
Genau. Okay, also dann können wir Ihnen auf jeden Fall schon mal sagen, 4 Leute aus dem Kreis wären als Versuchspersonen bereit. Und dann kann man ja das machen und macht dann so eine kurze, gedrängte Zusammenfassung fürs nächste Symposium und stellt dann einfach vor, was rausgekommen ist. Ne? Wo jeder also wirklich dann ganz kurz einfach sagt, das ist das, hat gepasst und das und das. Und dann können wir uns ein Urteil bilden oder nicht bei dem Vorgehen. Ja, okay. Damit würde ich diesen Tagesordnungspunkt gerne abschließen. Und als nächstes kommt Andres dran. Andres, ich hatte die Vermutung, du brauchst vielleicht ein Overhead.
Ja.
Brauchst du,
gell?
Ja, natürlich.
Oh, klasse.
Der steht hier auch schon bereit. Dann kommen wir mal nach vorn. So. Deine Sache auch eine Stunde, gell? Anders ist das
gerade
eine
Stunde, wie das hingehen kann. Ich muss relativ schnell gehen mit dem Vortrag. Also.
Ja, das ist ja bei Fakten ist das ja das Schöne. Da gibt es wenig Spielraum. Das kann man einfach darstellen. So und so ist es.
Naja.
Habe ich da gerade irgendwie so ein Spiel von gehört?
Warte, ich muss noch ein anderes nehmen. So, das läuft hier. Ja, wunderbar. Darf ich das ein bisschen nach deinem Punkt die Sachen hier vor vielleicht? Leg dir doch hier hin. So, damit du. Ja, das ist wunderbar. Stell dir das nicht, dann ich will nochmal eben das neue Band rein.